Ja, Rudi, keine Angst, ich bin noch da und ich halte die Predigt. Eigentlich ist es ein kleines Wunder, glaube ich, dass ich heute hier stehen kann. Denn wenn man mich gestern Nachmittag gesehen hätte, würde man das nicht vermuten. Und die letzten Auswirkungen dessen seht ihr vorne bei mir an meinem Hemd. Jetzt habt ihr es alle gesehen und jetzt können wir uns auf die Predigt konzentrieren. Es sind ja aber auch sommerliche 17 Grad hier und da ist schon ganz schön heiß. Genau, mir ging es gestern körperlich nicht so gut, gesundheitlich. Aber jetzt schaffen wir das schon. Gemeinsam irgendwie. Im Leben begegnen uns ja immer wieder große Duelle. Zum Beispiel in der Weltpolitik, da ist gerade in den USA das große Duell Trump gegen Harris, wer wird Präsident. Im Fußball duellieren sich seit Jahren Bayern und Dortmund. In der Wirtschaft gibt es Duelle zwischen großen Firmen, ob das Nike gegen Adidas ist oder McDonald's und Burger King. Und als Außenstehender guckt man dazu und fragt sich so, wer gewinnt? Und auch im Leben eines Christen gibt es ein Duell. Geist gegen Fleisch. In jedem Herzen eines Christen tobt ein erbitterter Kampf. Und auch hier ist die Frage, wer gewinnt? Und wir machen heute weiter in unserer Galater-Reihe. Wir sind auf der Zielgeraden in Galater 5 angekommen, ab Vers 16. Und das Thema lautet Duell im Herzen. Duell im Herzen. Schlagt gerne auf, Galater 5, ab Vers 16 bis 26. Der erste Gedanke lautet Geist versus Fleisch. Ich lese uns die Verse 16 bis 18. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit einem Befehl und er sagt, wandelt im Geist. Im Prinzip ist das die Überschrift über den gesamten Text und das bedeutet so viel wie, lasst den Heiligen Geist euer Leben bestimmen. Wandelt im Geist. Der Heilige Geist lebt in jedem Christen. Er zieht bei der Bekehrung ein, wenn wir uns Jesus öffnen, schickt er uns den Heiligen Geist in unser Herz hinein. Also Gott lebt in dir, wenn du ein Christ bist. Und das ist eine so unfassbare Wahrheit, die wir vielleicht schon oft gehört haben, aber die wir uns vergegenwärtigen müssen. Gott lebt in dir, Gott selbst, wenn du Christ bist. Was für ein Geschenk. Aber Gott, der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit, der ist da nicht zum Spaß da. Also der ist auch kein Besucher, der zwischendurch mal vorbeischaut und der nichts zu sagen hat. Ne? Also Besucher, die kommen vorbei, sind mal hier und da ganz gerne da, aber die bestimmen jetzt nicht, wie das bei uns läuft, wann wir Mittag essen, wo das Sofa steht und wann die Kinder schlafen gehen. Das entscheiden wir als Familienoberhäupter, als Hausherren. Das entscheidet nicht der Besucher. Und der Heilige Geist ist bei uns kein Besucher in unserem Herzen, sondern er ist der Hausherr. Das bedeutet, der Heilige Geist bestimmt, wo es lang geht in unserem Leben. Und daran erinnert Paulus die Christen in Galatien, lass den Geist bestimmen, was du denkst, was du sagst und was du tust. Und Paulus sagt, wenn du das tust, dann wirst du die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Ja, was ist das denn jetzt schon wieder? Die Begierden des Fleisches, was ist überhaupt das Fleisch? Paulus meint damit nicht irgendetwas Essbares, er meint damit auch nicht den menschlichen Körper, sondern er meint die sündige menschliche Natur. Und die hat jeder Mensch. Jeder Mensch ist ein Sünder, hat dieses sündige Fleisch in sich, auch der Gläubige. Und diese sündige Natur, dieses Fleisch, stellt gewisse Ansprüche. Und Paulus nennt das, diese Ansprüche, Begierden oder Lüste. Unser alter Mensch will, dass wir sündigen, permanent. Er tut alles dafür, dass wir sündigen. Er lockt uns, er versucht uns. Und dieses Wort Begierde meint wörtlich übermäßiges Begehren. Also ein übertriebener Wunsch oder also etwas über das gesunde Maß hinaus zu wollen. Tim Keller schreibt, das Hauptproblem unseres Herzens ist nicht so sehr unser Verlangen nach bösen Dingen, sondern unser übermäßiges Verlangen nach guten Dingen. Unser Herz sagt, das musst du haben. Wenn du das nicht hast, dann bist du nicht glücklich, dann kannst du nicht leben. Und das können sogar gute Dinge sein und wir fokussieren uns mit unserem ganzen Leben, der ganzen Leidenschaft auf diese Dinge und glauben, dass wir sie unbedingt haben müssen. Das sind diese Begierden, das sind die Lüste unseres Herzens. Und wie können wir diesen Begierden jetzt widerstehen? Müssen wir sündigen? Sind wir der Sünde heillos ausgeliefert? Können wir gar nicht anders, als zu sündigen? Oder gibt es vielleicht einen Ausweg? Und Paulus sagt, natürlich gibt es diesen Ausweg, der Heilige Geist. Von dir aus schaffst du das nicht, gegen die Begierden anzukämpfen. Aber da ist ja der Heilige Geist in dir, haben wir eben gehört. Er ist in unserem Herzen und der gibt uns die Kraft. Also tu das, was der Heilige Geist dir sagt, durch die Bibel, durch Eingebungen und du wirst das Fleisch nicht mehr hören. Je mehr Heiliger Geist in deinem Leben, desto weniger Fleisch in deinem Leben. Mit dem Heiligen Geist kannst du gegen Sünde gewinnen. Also es gibt diesen Kampf Geist versus Fleisch in deinem Herzen oder man könnte sagen Gott versus deine sündige Natur. Also ein erbitterter Kampf tobt in deinem Herzen. Dieser Kampf ist nicht sichtbar, er ist unsichtbar, aber er ist Realität. Beide Parteien kämpfen gegeneinander. Geist versus Fleisch. Das Fleisch hat seine Lüste, hat seine Ziele und der Geist. Und das Fleisch widerstrebt gegen den Geist. Und genauso ist es umgekehrt. Der Geist hat seine Ziele und er kämpft gegen das Fleisch. Und beide wollen genau das Gegenteil von dem, was der andere möchte. Das Fleisch will die Sünde. Der Geist will Heiligkeit. Das Fleisch will dem Teufel gefallen. Der Geist will Gott gefallen. Und diese beiden Parteien, die sind nicht kompatibel. Die passen nicht zusammen. Man kann sie nicht miteinander vereinen. Man kann auch nicht beiden gleichzeitig gehorchen. Entweder oder. Und beide Seiten wollen verhindern, dass wir das tun, was der andere will. Beide Seiten sind in uns. Wir haben sozusagen zwei Naturen in uns. Man könnte sagen, wir sind beinahe schizophren. Wir hören sozusagen zwei verschiedene Stimmen im Kopf. Wir wollen das Gute, weil der Geist in uns lebt, aber irgendwie wollen wir auch das Böse, weil wir die alte sündige Natur in uns haben. Geist versus Fleisch. Luther sagte mal, der alte Adam ist ersäuft worden, aber das Biest kann schwimmen. Wir wurden neu gemacht. Das Alte ist vergangen, aber es ist immer noch da und macht uns das Leben als Christen so schwer. Und deswegen haben wir dieses Duell in unserem Herzen. Vers 18, unser alter Mensch, dieses sündige Herz, will nach dem Gesetz leben. Das heißt, es will sich selbst erlösen. Es braucht Gott nicht. Ich schaff das. Wir haben im Galaterbrief gesehen, dass die Rechtfertigung, also der Freispruch, durch den Geist geschieht, durch den Glauben an Jesus Christus und eben nicht durch das Gesetz. Und genauso ist es auch bei der Heiligung, als Christ dann zu leben. Gott lebt in uns durch den Heiligen Geist und er gibt uns die Kraft zum Sieg über die Sünde. Wir alleine sind zu schwach. Wir schaffen das nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist, denn er bewirkt in uns die Veränderung. Das heißt nicht, dass wir jetzt einfach passiv sein können und zugucken können. Ja, was macht der Heilige Geist jetzt? Soll er mal loslegen und ich schaue mal, wie Gott handelt und ich mache nichts? Nein, wir müssen dem Heiligen Geist Raum geben, damit er sich entfalten kann. Es gibt also diesen Kampf in uns. Wer gewinnt diesen Kampf? Der Geist in uns oder das Fleisch in uns? Eine alte Geschichte kann das vielleicht veranschaulichen. Ein alter Indianer erzählt seinem Enkelsohn am Lagerfeuer von einem Kampf, der in jedem Menschen tobt. Und er sagt, mein Sohn, der Kampf wird von zwei Wölfen ausgefochten, die in jedem von uns wohnen. Einer dieser Wölfe ist böse. Da ist Zorn, Neid, Eifersucht und so weiter. Und der andere ist gut. Da ist Freude, Liebe, Hoffnung, das Gute. Und der Enkel denkt einige Zeit nach, was der Opa ihm so sagt, und fragt ihn dann, ja, welcher der beiden Wölfe gewinnt denn diesen Kampf? Der Großvater antwortet, der, den du fütterst. Die Frage ist, wen fütterst du? den Geist in dir oder dein sündiges Wesen? Womit füllst du dich? Wenn du dich mit sündigen Dingen füllst, brauchst du dich nicht wundern, wenn deine sündige Natur dich zur Sünde verführt. Wenn du nur Medien konsumierst, die Gewalt oder Sexualität oder die Selbstverherrlichung verherrlichen, dann ist es keine schwere Prognose, wenn man sagt, dass das dein Handeln in diese Richtung verändern wird. Womit du dich füllst, das wird dein Leben verändern. Aber wenn du dich mit Göttlichem beschäftigst, wenn du dich mit Gottes Wort beschäftigst, wenn du ins Gebet gehst, wenn du Gemeinschaft mit Gott hast, dann wird der Geist in dir groß. Dann fütterst du den Geist und er wird über Sünde siegen. Es hängt also davon ab, welchen Wolf du fütterst. Der zweite Gedanke ist die Werke des Fleisches. Ich lese ab Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Jetzt wird Paulus ein wenig konkreter. Er nennt viele Beispiele, wie ein Leben aussieht, das von den Begierden des Fleisches bestimmt wird. Also wer sich einfach gehen lässt, wer auf sein Fleisch, auf seine Lüste hört, der wird viele Sünden hervorbringen. Und Paulus nennt das die Werke des Fleisches. Und er zählt jetzt hier 15 verschiedene Sünden auf. Und die Liste ist unvollständig. Das heißt, es gibt noch mehr. Die Liste ließe sich fortsetzen. Interessant ist, dass nicht alles Handlungen sind. Also etwas, was ich tue, sondern dass auch Haltungen dabei sind. Und Paulus spricht hier verschiedene Themenbereiche an. Als erstes den Bereich der Sexualität. Und aus diesem Bereich, auf diesem Gebiet nennt er drei Sünden: Unzucht, Unreinheit und Ausschweifung. Mit Unzucht meint die Bibel sämtliche Sexualpraktiken außerhalb der Ehe. Vorehelichen Geschlechtsverkehr, Ehebruch, Inzest, Homosexualität und so weiter. Alles außerhalb der Ehe. Und all das ist Unzucht und damit Sünde. Auch wenn es heutzutage unpopulär ist. Auch Unreinheit und Ausschweifung gehen in diese Richtung. Das meint so eine unkontrollierte Sexualität. Ich hole mir das, was ich jetzt gerade haben möchte. Der zweite Bereich ist die Anbetung. Und aus diesem religiösen Bereich stammen zwei Sünden, Götzendienst und Zauberei. Götzendienst ist die Verehrung von etwas anderem als Gott. Und das können sogar gute Dinge sein. Familie, Arbeit, Hobby, Ansehen, Sexualität, Gemeindedienst. Wenn ich diese Dinge mehr im Zentrum habe als Gott, dann verehre ich sie, dann bete ich sie sozusagen an. Dann ist es Götzendienst. Zauberei meint den Kontakt mit dunklen Mächten, um zum Beispiel die Zukunft vorherzusagen oder irgendwie Heilung zu erfahren. Wahrsagerei zum Beispiel. Und beides sind schlimme Sünden und sind die Folgen von einem Leben im Fleisch. Drittens Beziehungen, und das betrifft jetzt sozusagen das soziale Miteinander. Und hier werden 8 Sünden genannt, das ist also der größte Bereich. Und das sind Dinge aus dem Alltag. Und die sind genauso schlimm wie die vorherigen Sünden. Da wird nicht gesagt, ja, das sind jetzt die ganz schlimmen und jetzt kommen die weniger schlimmen Sünden. Die stehen alle auf einer Ebene. Feindschaften, das sind verfeindete Gruppen, vielleicht sogar in der Gemeinde, die gegeneinander sind. Da ist Streit. Ja, das ist die logische Folge der Feindschaft. Das sind böse Zänkereien. Da ist Eifersucht, ne, der Kampf für das eigene Ego. Ich muss im Zentrum stehen. Ich muss gefragt werden. Das sind Zornausbrüche. Man hat sich nicht unter Kontrolle. Man rastet aus. Das sind Selbstsüchteleien, also dieser Drang, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Dieses Konkurrenzdenken. Das sind Zwistigkeiten, also dass man ja sich streitet, Zerwürfnisse hat. Das sind Parteiungen, also wenn man keine Einheit hat. Wenn man im Lagerdenken gefangen ist, wenn es Spaltungen gibt. Und da ist Neid. Also das haben wollen, was der andere hat. Dass man dem anderen einfach nichts gönnt. Und der vierte und letzte Bereich ist die Nahrung. Und zu der letzten Gruppe gehören zwei Sünden. Trinkgelage und Völlereien. Und beides hat mit pervertiertem Konsum von Nahrung zu tun, mit Trinken und mit Essen. Beides sind ja Geschenke von Gott. Essen und Trinken ist ein wunderbares Geschenk Gottes, aber auch das können wir pervertieren. Trinkgelage meint Besäufnisse, Alkoholmissbrauch, der dann dazu führt, dass man seine Kontrolle verliert und nicht mehr Herr über seine Sinne ist. Und dann folgen viele der Sünden, die wir eben gerade vorher thematisiert haben. Völlerei meint Fressen, also deutlich über den Hunger hinaus zu essen. Es geht hier also um Genussmittelsucht. Und die Liste ließe sich, wie gesagt, fortsetzen. Ich bin mir sicher, keiner von uns will in so einer Gesellschaft leben, wo diese Dinge auf der Tagesordnung stehen. Aber wie oft sind das Merkmale unseres Lebens? Wir denken manchmal, Sünde sei nicht so schlimm. Aber wenn wir dem Fleisch nachgeben, das in uns ist, dann ist diese Liste, die keiner von uns will, das Resultat dessen. Und Paulus schließt die Beschreibung der Werke des Fleisches mit einer harten Warnung ab. Er sagt, die so etwas tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Das meint nicht, dass jemand sein Heil verliert, wenn er einmal diese Sünde begeht. Es meint, wer so lebt, wer diese Sünden zu seinem Lebensstil macht, also wer nicht dagegen ankämpft, wer diese Sünden bewusst in seinem Leben toleriert und kein Problem mit diesen Sünden hat, der beweist vielmehr, dass er nie ein echtes Kind Gottes war. Wer dauerhaft so lebt, wie Paulus hier in Vers 19 und 20 beschrieben hat, der kann kein echter Christ sein. An den Früchten wird man sie erkennen, das hat Jesus schon gesagt. Wenn ein Baum Äpfel hervorbringt, dann weiß ich, das ist ein Apfelbaum. Bringt er Birnen hervor, dann weiß ich, es ist ein Birnenbaum. Bringt er gar nichts hervor, hat er gar keine Früchte, dann ist es ein toter Baum. Ein Baum bringt immer die Früchte, die er in sich hat. Bringt er keine Früchte, ist er tot. Es ist vollkommen klar, das verstehen sogar die Kinder. Übertragen auf uns, wer böse Werke hervorbringt, der zeigt damit nur, dass er innerlich böse ist. Und wer ein böses Herz hat, der also keine Sündenvergebung bekommen hat, der kommt nicht in den Himmel. Das ist das, was Paulus hier weitergeben will. Es reicht nicht oder es bringt nichts, einfach nur irgendwelche gute Taten zu tun, wenn das Herz böse ist. Das wäre so, als wenn da ein toter Baum ist und ich gehe da hin und klebe da einen Apfel, hänge da einen Apfel dran. Ja, der Baum ist tot. Da wird der Apfel, der da dran geklebt ist, auch nichts daran ändern. Es muss also die Wurzel erneuert werden. Das Herz muss erneuert werden. Also wer sich seinen Lüsten hingibt, sagt Paulus, wird nicht im Himmel ankommen. Und ein Christ sollte sich selbstverständlich von all diesen genannten Sünden fernhalten. Alle diese Dinge sind Sünde und Gott hasst diese Sünden. Und das sind also Dinge, die wir nicht tun dürfen. Der dritte Gedanke lautet die Frucht des Geistes. Verse 22 bis 23. Als nächstes stellt Paulus dann die andere Partei des Duells vor. Eben hatte ganz viele Beispiele für das Fleisch genannt. Jetzt gibt er einige Beispiele für ein Leben im Geist. Also wer auf den Heiligen Geist hört, der in dem Christen wohnt, dessen Leben sieht so aus. Und ich lese uns einmal die Verse. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Wir merken also, ein ganz krasser Kontrast entsteht hier. Das wird auch deutlich durch das Wort aber. Die Frucht des Geistes aber ist, also jetzt kommt etwas ganz, ganz Neues. Zuerst fällt auf, dass Paulus die Folgen dieses Lebens anders betitelt. Also eben sprach er von den Werken des Fleisches. Jetzt spricht er aber nicht von den Werken des Geistes, sondern er spricht von der Frucht des Geistes. Also wir haben Werke des Fleisches und wir haben die Frucht des Geistes. Frucht ist ein Bild aus der Landwirtschaft Und es soll uns zeigen, wie der Geist wirkt. Wie geschieht Wachstum im Glauben? Und da möchte ich uns einmal ein paar Aspekte weitergeben. Erstens, Wachstum geschieht allmählich. Wachstum braucht Zeit. Ja, eine Kartoffel wächst nicht von heute auf morgen. Man kann auch nicht beim Wachsen zusehen, so ist sie jetzt größer geworden, wie wächst sie, man sieht es nicht. Auch bei kleinen Kindern fragt man sich, wann sind die eigentlich gewachsen? Man sieht es ja nicht, aber irgendwann sind die halt 1,80 groß und ja, irgendwann muss es passiert sein. Es ist halt allmählich Stück für Stück. Also wer Gottes Geist in, also es dauert eine Weile. Und das Wachstum sieht man erst im Nachhinein. Und auch als Christ merkt man sein Wachstum nicht immer sofort. Und merkt es vielleicht sogar erst im Nachhinein, aber der Geist wirkt. Er wirkt im Verborgenen und nach einer Zeit merkt man, man ist Christus ähnlicher geworden. Irgendwann merkt man, oh, vor 2-3 Jahren hätte ich jetzt anders reagiert. Ich glaube, ich bin im Glauben gewachsen. Der Geist hat mich verändert. Die Frucht des Geistes wächst heimlich, still und leise. Zweitens, Wachstum geschieht zwangsläufig. Wenn Gottes Geist wirkt, dann ist er nicht zu stoppen. Er ist unaufhaltsam. Wer Gottes Geist in sich hat, wird Wachstum erleben. Und das ist eine große Ermutigung. Es dauert manchmal lange, ja. Aber es wird zum Wachstum kommen, wenn du den Geist in dir hast. Weil Gott an sein Ziel mit dir kommt und er macht aus deinem harten Herzen, aus deinem sündigen Herzen einen neuen Menschen. Aber wenn du nicht wächst, ist das unnatürlich. Dann blockierst du den Heiligen Geist irgendwie in deinem Herzen. Drittens, Wachstum geschieht innerlich. Ja, die Frucht des Geistes hat innere Wurzeln. Die Frucht ist ja nur das offensichtliche Ergebnis. Ein Apfel macht den Baum nicht lebendig, aber der Apfel zeigt, dass der Baum lebendig ist. Leben bringt Frucht hervor und nicht umgekehrt. Und das ist ein wichtiger Test, ob du ein echtes Kind Gottes bist. Wächst die Frucht des Geistes in dir? Passiert in deinem Herzen Veränderung? Ist diese Frucht, von der Paulus hier spricht, in deinem Leben erkennbar? Wirst du Jesus ähnlicher? Was passiert in deinem Inneren? Und viertens, Wachstum geschieht ganzheitlich. Paulus spricht hier nicht von Früchten, er spricht von Frucht. Und dieser Singular ist absichtlich. Weil diese Frucht gehört zusammen, sie bilden eine Einheit. Es geht nicht, dass nur ein Teil wächst, also nur die Liebe wächst, aber nicht die Freude. Das funktioniert nicht, es ist eine Einheit, es ist ganzheitlich. Also Paulus nennt dann 9 Bestandteile dieser Frucht. Und wenig überraschend beginnt er mit der Liebe. Ohne Liebe ist alles nichts. Das ist ja die Grundtugend eines Christen. Jesus sagt, an der Liebe soll man euch erkennen. Und wir sollen jedem Menschen in Liebe begegnen, egal ob der Mensch uns sympathisch ist oder nicht. Dann auch Freude. Das meint jetzt nicht so ein schönes Glücksgefühl, weil gerade alles super läuft, sondern meint eine innerliche Zufriedenheit. Egal in welchem Umstand ich bin, weil Jesus mir alles geschenkt hat. Und deswegen kann ich sogar in Krisenzeiten, in Krankheit und in Todeszeiten Freude empfinden, weil ich Jesus im Herzen habe. Und ich finde, sehr oft erkennt man einen Christen an dem Leuchten in seinen Augen. Schon oft ist mir das aufgefallen. Ich kannte Menschen nicht und habe die Menschen gesehen. Und nachher hat sich herausgestellt, ja, es ist wirklich ein Bruder und eine Schwester im Herrn, weil man das im Leuchten in den Augen erkennt. Die Freude soll uns auszeichnen. Friede, das ist eine tiefe Zufriedenheit, eine Sicherheit im Herzen, dass Gott immer da ist, egal welche Stürme des Lebens da sind. Langmut, das meint Geduld, einen langen Atem zu haben, dem anderen nochmal eine Chance zu geben. Oder wenn es Stress gibt, auch ruhig zu bleiben. Freundlichkeit und Güte gehen in eine ähnliche Richtung, also so eine positive Haltung, eine Grundhaltung, dass man dem anderen positiv gegenüber eingestellt, dass man dem mehr gibt, als er eigentlich verdient hat. Dann ist da Treue, dass man zu seinem Wort steht, dass man zuverlässig ist, dass man da bleibt, auch wenn alle anderen gehen. Sanftmut nennt Paulus noch, also dass diese Rücksichtsnahme, Enthaltsamkeit kann auch Selbstbeherrschung oder Keuschheit meinen. Also, dass man sich und seine Lust unter Kontrolle hat und sich beherrschen kann. Und all das zusammen, das ist die Frucht des Geistes. Und so sieht ein Leben von einem Menschen aus, der den Heiligen Geist hat und in dem der Heilige Geist wohnt und wo der Heilige Geist auch alles bestimmt oder auch alles renoviert hat, könnte man sagen. Dabei gibt es aber, oder gilt es, zwei Extreme zu vermeiden, die man jetzt vielleicht sich vorstellen könnte, die konträrer Natur sind. Erstens könnte man denken, ich muss nichts tun. Ja, der Geist ist ja da, ich muss ja also gar nichts mehr tun. Der Geist regelt das in mir. Nein, wir müssen im Geist leben und aktiv gegen das alte Ich ankämpfen. Wir dürfen nicht passiv sein. Zweitens, ich muss alles tun, also genau das Gegenteil. Auch das ist falsch, denn der Geist lässt die Frucht wachsen, nicht ich. Wenn es von mir abhängt, diese Frucht hervorzubringen, dann werden wir scheitern. Und außerdem würden wir dann stolz werden oder verzweifelt. Stolz, weil wir denken, boah, ich bin richtig toller Hecht, ich schaffe das alles und die anderen schaffen das nicht. Oder eben ich merke, es klappt alles überhaupt nicht und ich verzweifle. Deswegen ist das auch der falsche Weg. Und das lässt sich ganz gut mit E-Bikes vergleichen. Ja, das sind diese tollen Fahrräder mit Antrieb. Ihr kennt sie vermutlich. Viele fahren damit durch die Gegend. Das ist so ein Zwischending, finde ich, zwischen Fahrrad und Motorroller. Ne? Beim Fahrrad musst du selber fahren. Ne? Da musst du noch alles ganz ehrlich selber leisten, strampeln ohne Ende. Man muss alles alleine machen. Beim Roller ist das so, man muss gar nichts machen. Also man setzt sich drauf, drückt da, schaltet da irgendwie und das Ding fährt von alleine. Also ich muss gar nicht strampeln. Und E-Bike ist irgendwie die Mitte. Ja, man muss schon noch selber in die Pedale treten. Also ganz so locker ist das dann auch nicht. Aber da ist eine Power, die das Ganze verstärkt. So fährt man Fahrrad, aber deutlich schneller. Ne? Man merkt das auf einmal, dass die Oma auf der Brücke einen überholt und fragt sich, was ist denn da los? Also man fährt viel schneller, weil da eine zusätzliche innere Kraft ist, die mir eine unglaubliche Power gibt und mich voranbringt. Manche kennen das vielleicht auch von diesen Rasenmähern, ne? Die so einen Antrieb haben. Man schiebt den selber, aber sobald man schiebt, kommt so ein leichter Schwung mit und es geht viel, viel einfacher von der Hand. Das ist dieses gleiche Konzept. Genauso verhält es sich mit dem Heiligen Geist. Ich lebe, ich treffe Entscheidungen, ich bin nicht passiv. Aber in mir ist eine unglaubliche Power, die alles verstärkt. Es ist also eine Kombination, ein Zusammenspiel. Ich handle, aber hinter mir oder besser gesagt in mir ist der Heilige Geist Gott, der mich nach vorne bringt. Das bedeutet aber nicht, Gott tut etwas, und ich tue etwas. Wenn man dieses geistliche Wachstum so mit einem Kreis veranschaulichen würde, wäre das die eine Hälfte ich und die andere Hälfte Gott. Ne? Also wenn ich sage, Gott tut etwas und ich tue etwas. Aber das richtige Bild ist, dass sowohl ich als auch Gott den ganzen Kreis ausfüllen. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Also es ist keine Arbeitsteilung, ich mache etwas, die Hälfte, und Gott macht die andere Hälfte, sondern ich mache alles, ich fülle den ganzen Kreis aus und Gott füllt auch den ganzen Kreis aus. Ja, das ist die göttliche Logik. Jonathan Edwards schreibt, wir sind in unserem Wachstum in der Heiligkeit nicht nur bloß passiv, auch tut nicht Gott einiges und wir machen den Rest, sondern Gott tut alles und wir tun alles. Das ist doch faszinierend. Gott tut alles und wir tun alles. Geistliches Wachstum braucht also beides. Die menschliche Verantwortung und und Gottes souveräne Wirken. Wir kommen zum letzten Gedanken. Der Sieg über das Fleisch. Ab 24. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Paulus hat zu Beginn unseres Abschnittes das Duell vorgestellt. Wer kämpft hier gegen wen? Fleisch versus Geist. Dann hat er im zweiten Schritt die erste Partei vorgestellt und hat uns viele Werke des Fleisches genannt und dieses Fleisch näher charakterisiert. Danach hat er im dritten Schritt die zweite Partei vorgestellt, nämlich die Frucht des Geistes präsentiert. Wie sieht ein Leben aus, das sich vom Heiligen Geist leiten lässt? Und zum Schluss, im vierten Schritt, zeigt er, wer gewinnt dieses Duell. Natürlich ist es der Geist. Der Geist siegt über das Fleisch, wenn wir ihn wirken lassen. Also wie ist dieser Sieg möglich? Wer Jesus angehört, der hat sein altes Ich gekreuzigt. Also bei der Bekehrung sagen wir, dass wir den alten Menschen nicht mehr wollen. Also Bekehrung ist nicht nur einfach ein harmloses Gebet zu sprechen und sich irgendwie das Ticket für den Himmel zu sichern. Bekehrung ist eine Absage an das alte Leben. Ein harter Bruch, ein Cut zu dem, was vorher war. Wir dürfen das nicht leichtfertig nehmen. Bekehrung ist eine ganzheitliche Sache. Und bei der Taufe zeigen wir sogar, ich bin dem alten Mensch gestorben, ich bin sogar begraben. Der alte Adam ist quasi ersäuft worden, er ist begraben, er ist tot. Der Geist ist stärker als das Fleisch. Paulus sagt im 25. Vers, der Heilige Geist hat uns ein neues Leben geschenkt, also sind wir ein neuer Mensch. Und weil das so ist, soll auch der Heilige Geist unser Leben bestimmen. Also alles, was wir tun, soll uns der Heilige Geist sagen und dementsprechend auch bestimmen. Und der Heilige Geist arbeitet vor allem durch die Bibel, durch Gottes Wort. Er spricht durch die Schrift zu uns. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen, dass wir Gottes Gedanken in uns aufnehmen und er uns dadurch Weisung geben können fürs Leben. Er spricht aber auch durch eine innere Stimme vielleicht. Dabei ist es aber ganz wichtig, dass diese Stimme niemals der Schrift widersprechen kann. Denn der Heilige Geist und die Bibel können sich nicht widersprechen. Das heißt, wenn ich jetzt auf einmal einen Auftrag kriege, einen Menschen anzulügen, weiß ich, dieser Ratschlag kommt nicht vom Heiligen Geist, denn das ist Sünde, das verbietet Gott. Also es muss kompatibel sein mit der Schrift und deswegen ist es wiederum so wichtig, die Schrift zu kennen. Sonst kann ich ja nicht prüfen, ob der Gedanke vom Heiligen Geist kommt oder vielleicht vom Teufel oder von meinen eigenen Lüsten und Begierden, von meinem Fleisch. Also wir müssen die Bibel lesen, damit der Heilige Geist uns leiten kann. Und zum Abschluss nennt Paulus dann noch praktische Beispiele, wie dieses Leben im Geist aussehen kann, beziehungsweise eben nicht aussehen sollte. Er sagt, wir sollen nicht nach leerem Ruhm streben, also nicht überheblich auftreten, nicht danach lechzen, groß rauszukommen. Wir sollen auch den anderen nicht provozieren und auch nicht neidisch sein, denn das wäre nicht im Sinne Gottes. Also der Geist siegt über das Fleisch. Gott ist stärker und Gott schenkt uns Sieg über Sünde. Und wenn du vielleicht in deinem Leben verzweifelt bist und denkst, wie soll ich gegen Sünde ankämpfen, ich falle immer wieder, dann gib nicht auf, denn du hast in dir diese göttliche Power, den Heiligen Geist, der dir den Antrieb gibt und der dich leiten möchte. Das Einzige, was du tun musst, ist, ihm Raum zu geben, indem du dich mit ihm beschäftigst und dich mit ihm füllen lässt, damit er dein ganzes Wesen verändern kann. Es gibt also Hoffnung für dich, weil du den Heiligen Geist in dir hast, wenn du ein Christ bist. Ich möchte schließen mit meinem persönlichen Highlight aus dem Espelcamp. Wir waren ja in Alcatraz. Also im Gefängnis, im Hochsicherheitsgefängnis. Wir waren alles richtige Schwerverbrecher, wir waren böse Gangster und deswegen hatten wir die Haftstrafe auch absolut verdient. Wir liefen da also in unseren orangenen Shirts rum. Als Gruppe mussten wir da mehrmals antreten zum Appell, ob auch wirklich alle noch da sind, dass keiner ausgebrochen ist. Wir mussten da antreten mit unserer Kette. Also wir waren natürlich nicht angekettet, wir durften sie natürlich festhalten. Aber die Kette hat uns begleitet und hat uns immer wieder gezeigt, wir sind Knastis, wir sind im Gefängnis. An einem Tag kam ein fremder Mann zu uns. Ja, das war der Andi aus der Parallelfreizeit, aus der E1, der dann zu uns rüberkam und der einen merkwürdigen Vorschlag uns unterbreitet hat. Er sagte nämlich, er würde unsere Strafe auf sich nehmen. Er würde also unsere Haftstrafe verbüßen und jede Gruppe kam einzeln nach vorne und konnte ihm die Kette überhängen. Und wir waren frei und Andi ging für uns ins Gefängnis. Und das hat mich richtig gepackt. Ich hatte vor der Freizeit noch mit einem Freund gesprochen, der mir das aus der E4 berichtet hatte. Und der sagte, dass er Tränen in den Augen hatte, dass viele Mitarbeiter geweint hätten. Und ich dachte mir so, wow, wieso das denn? Also wie kann das denn passieren? Als die Stelle dann bei uns dran war, wusste ich warum. Und es hat mich richtig gekickt, würden die jungen Leute sagen. Weil es mir gezeigt hat, was Jesus für uns getan hat. Und es war, ich glaube, ich habe selten so einen Moment gehabt, wo ich das so ganzheitlich verstanden habe, was Jesus für mich getan hat. Weil es so ganz plastisch vor unseren Augen sichtbar war. Und am liebsten hätte ich Andi umarmt und in dem Moment hätte ich und auch die Kinder alles für ihn getan. Wir waren so voller Dankbarkeit und voller Liebe, weil er uns befreit hat. Und wir wollten ihm etwas zurückgeben. Der erste Gedanke war, wir müssen doch jetzt ihm irgendetwas zurückgeben. Und genau das ist die richtige Reaktion auf die Errettung. Wir haben jetzt in einigen Wochen, in den letzten Wochen, permanent gehört, dass wir freigesprochen sind durch den Glauben, gerechtfertigt durch Gnade allein. Das heißt aber nicht, dass ich weiter sündigen kann. Weil ich befreit bin, möchte ich für Jesus leben. Wenn ich befreit bin von meinen Sünden, wäre es doch töricht, wieder weiter in den Sünden zu leben. Wenn ich befreit bin von meiner Kette, wäre es doch töricht, wieder diese Kette anzulegen. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Und Gott hilft mir dabei, indem er mir seinen Heiligen Geist schenkt, der in mir wirkt und der mich Jesus ähnlicher macht. Und wenn wir heute darüber sprechen, dass wir etwas tun sollen, die Frucht des Geistes muss in dir sichtbar werden. Wenn wir darüber sprechen, dann ist das immer nur die Reaktion auf die Tat Jesu. Wir leben nach Gottes Gesetzen, nicht um uns das Heil zu verdienen, sondern aus Dankbarkeit, aus Liebe zu unserem Retter. Und er schickt uns seinen Heiligen Geist und der hilft uns dabei, dass wir dieses Duell im Herzen gewinnen, dass der Geist in uns siegt über das Fleisch und wir zu seiner Ehre leben können. Amen.